Hallo und herzlich willkommen zur Maniküre, dem Finanzpodcast rund um dein persönliches finanzielles Wohlbefinden. Nachdem wir letztes Jahr vorwiegend Frauen aus der Finanzwelt und Wirtschaft bei uns im Studio hatten, begrüßen wir heute, kurz nach dem Neujahr, die Pianistin und Dirigentin Petra Ciacalone bei uns. Wir freuen uns besonders, dass wir mit Petra erstmals eine Frau, die ihren beruflichen Weg in der Musikwelt erfolgreich erarbeitet hat, zu Besuch haben. Herzlich willkommen, liebe Petra.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Und ich denke, als erstes müssen wir unseren Hörerinnen jetzt auch gleich sagen, wie wir zu dir gekommen sind, Petra. Denn das haben wir dem Komponisten unseres jetzt schon bekannten Jingles und auch beliebten Jingles, dem Herrn Professor Paul Hertel, zu verdanken. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Er hat mir kurz Bescheid gegeben. Ich habe ihn vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, kennengelernt. Ich habe zuerst ein paar Musikstücke, so für Klavier und Cello, mit ihm, also von Stücke von ihm mit einer Cellistin gespielt für ein Konzert. Dort habe ich ihn kennengelernt und dann habe ich ihn wieder kontaktiert, weil ich ein Projekt hatte, den ich machen wollte, beziehungsweise eigentlich eine Oper aufführen. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und er hat mir gesagt, er hat ein Stück, das super passen könnte. Und für dieses Stück haben wir dann zusammengearbeitet und seitdem kennen wir uns und arbeiten wir zusammen.
Wie heißt die Oper?
Der Mozart-Automat.
Der Mozart-Automat, okay. Spannend. Müssen wir mal nachhören.
Ja, unbedingt.
Ja, klingt spannend.
Ja, toll, wie sich über das Netzwerk immer der Kreis dann schließt und dass wir dich jetzt hier eben zu Gast haben
das
heute.
Schön.
Ja, und du bist ja Pianistin und Dirigentin mit italienischen Wurzeln. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dich. Wie bist du zu dem Studium in der Musik gekommen, im Klavierstudium und Orchesterbegleitung? Und was hat dich da motiviert und wie bist du auch nach Wien gekommen?
So, ich bin in Mailand aufgewachsen und ich habe Klavier abgeschlossen. Ich kann mich erinnern, seitdem ich 8 bin, dass ich an das Dirigierpult kommen will.
Aha, und wow, so früh schon das Game.
Ja. Ich hatte eigentlich vor, in Mailand zu studieren. Dann habe ich das Studium dort angeschaut, wie das dort funktioniert und habe erfahren, dass eigentlich in Wien und auch in Berlin eine sehr gute Universität gibt es. Damals gab es keine Universität in Italien, es war nur Konservatorium. Und dann bin ich nach Wien gekommen, ich habe mich lange vorbereitet für die Aufnahmeprüfungen und dann habe ich Orchesterleitung auf der Uni studiert. Und das war ein sehr anstrengendes, volles und schönes Studium. Deswegen bin ich ja nach Wien gekommen.
Mit 8 Jahren schon zu wissen, dass man dass Frau, in dem Fall du als Mädchen, Dirigentin werden willst, das finde ich ja super spannend.
Ja, das, ich weiß auch nicht, ich weiß nur, ich habe irgendwann ein Konzert gesehen und ich habe diesen Mann, weil es war natürlich ein Mann, der dirigiert hat, vor dem Orchester gesehen und das hat alles sehr harmonisch und sehr, einfach sehr schön ausgesehen und ich mag ihr sehr und ich habe sie immer sehr gemocht, mit vielen Leuten zu arbeiten. Ich habe ja als Pianistin sehr viele Stunden alleine üben müssen. Und das war ja natürlich notwendig, aber ich hätte eben sehr gerne gehabt, mit mehreren Leuten zusammen arbeiten, zusammen musizieren, hätte ich viel lieber gehabt. Und dann ist das vielleicht deswegen so von so jung an ein Wunsch gewesen.
Und es hat geklappt.
Ja, es hat geklappt.
Großartig. Ja. Weil wir haben, Lisa und ich, auch ein bisschen vorher darüber gesprochen. Wir finden das wirklich so unglaublich beeindruckend, als junge Frau schon gleich so eine verantwortungsvolle Führungsposition zu haben. Weil das ist es ja, nicht? Ein Orchester zu leiten oder Ja, schon, nicht? Das ja, ist, also wir haben ja gesagt, in unseren jeweiligen Berufen, sei es jetzt in der IT oder in der Bankbranche, arbeitest du dich ja üblicherweise so langsam hoch, nicht? Dass mal ein kleines Team, eine Abteilung, dann vielleicht eben irgendwann einen Bereich oder sogar wirst du dann Vorständin oder Geschäftsführerin. Aber wenn du ein Orchester leitest, bist du ja gleich die Superchefin obendran, weil...
Ja, wenn du das schaffst.
Eben. Das ist ja, wie hast du das Frage geschafft?
Das ist die Frage, weil das ist in der Musikbranche, glaube ich, sowieso immer das Problem, dass man gut arbeiten kann in der Position, die man sich wünscht, aber nur, wenn man schon als sehr gute bekannt ist. Wie kann man sich bekannt machen, ja, wenn man noch keine Gelegenheit hat dafür? Mhm. Das ist eben die Sache, ist immer die Sache gewesen. Für mich war das sehr schön, Gelegenheiten zu finden, wo ich immer wieder arbeiten konnte, als Chorrepetitorin, als Pianistin, als Assistentin der musikalischen Leitung, als Dirigentin, auch immer wieder ab und zu zuerst natürlich. Mhm. Und dann haben mich die Leute kennengelernt, aber wenn ich diese Kontakte nicht gehabt hätte, die mir das erlaubt hätten, dann hätte ich gar keine Möglichkeit gehabt. Es gibt ja Musiker und Musikerinnen, die vielleicht auch andere Kontakte haben durch die Familie, aber meine Familie ist kein Musiker da. Mhm. Also meine Eltern sind ja natürlich in Italien auch immer noch. Und ich habe alles irgendwie alleine machen müssen, schaffen müssen, je nachdem wie das, ja, zuerst mit meinem Studium hier, dann bin ich hier geblieben.
Mhm. Netzwerk, also, Stichwort, oder? Ja, Netzwerkaufbau natürlich. Haben wir auch
ich
immer
glaube,
wieder.
Das ist immer so wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. In jedem Bereich sehr wichtig. Ich habe zuerst gedacht, es ist nur in der Musik so. Es ist vielleicht in anderen Bereichen auch immer wieder. Ja. Aber wie? Das ist ja eben, wie kommt man zu Kontakte dann? Als Studentin, also auf der Uni zum Beispiel, hat man nicht wirklich oft jemand, der was weiterbringt oder Kontakte herstellt.
Stichwort Mentor, Mentorin, hast du so etwas
ja,
erlebt?
Ja, eher nicht. Und das passiert auch nicht jedem. Ja. Also das ist auch nicht immer der Fall.
Das muss man sich dann schon hart erarbeiten dann auch, dass man dann auch die Kontakte hat und dann
ja,
in die Positionen.
Ja, das hat ja auch mit vielleicht mit Glück zu tun oder einfach nur was in dem Moment gebraucht wird.
Mhm. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja, Glück gehört immer dazu, aber die Hartnäckigkeit und das Durchhaltevermögen.
Das muss man haben, weil...
Du hast ja schon erwähnt, selbst das Studium scheint ja besonders anspruchsvoll zu sein.
Ja, ja.
Was macht das Studium so im Vergleich jetzt zu einem anderen Musikstudium dann so besonders schwierig noch?
Das Dirigierstudium?
Ja, das Dirigieren, ja.
Man muss ja sehr viel kennen und können.
Ja.
Also man muss ja Klavier spielen können, was für mich eine gute Sache war, weil ich Pianistin bin schon. Ja, wo soll ich anfangen? Es gibt so viele Fächer, die man absolvieren muss. Man muss ja ein Orchester gut hören können, die einzelnen Instrumente kennen und spielen können eventuell. Man muss ja nicht gut spielen, aber man muss ja zumindest wissen, wie sie funktionieren.
Ja, ja.
Wie ist technisch etwas geht oder gar nicht geht, wie die Instrumente zusammen klingen und wie die Balance ist. Man muss ja gute Ohren haben, man muss die Ohren trainieren. Ja, und dann muss man auch irgendwie, gut, es gibt ja sehr viele Arten Dirigenten und Dirigentinnen, aber man muss gut zuhören und man muss ja auch irgendwie auch den Leuten entgegenkommen, meiner Meinung nach. Ja. Das ist meine Art.
Das ist es ja dann auch, das ist ja auch ein Skillset, das man auch vielen Frauen irgendwo zuschreiben würde, gut zuhören können, gut koordinieren können und so weiter. Und jetzt ist es aber so, wenn wir uns die Realität anschauen, nicht sehr viele Frauen, die bis jetzt als Dirigentinnen Orchester leiten. Wenn wir es jetzt einmal ganz provokant fragen, wann wird es denn so weit sein, dass die Wiener Philharmoniker mal eine Frau ans Dirigenten
stellen? Wir hatten mal neulich ein bisschen eine Diskussion auch über Komponistinnen beim Silvesterkonzert, beim Neujahrskonzert. Mhm. Also das ist, ja, ich habe nicht so viel Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Das hat sehr viel mit Tradition zu tun und das wird, wenn, dann müssen wir noch sehr lange warten, bis sowas passiert. Auch weil, weil das Orchester, also die Wiener Philharmoniker, sich einen Dirigenten oder eine Dirigentin auswählen, die sie schon können, kennen. Verzeihung. Und man muss ja mit denen gearbeitet haben. Und wenn es keine Möglichkeit gibt, sowieso mit denen zu arbeiten, dann ist das sowieso unmöglich.
Aber das ist halt eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ja, man muss ja mal beginnen, mit einem Orchester zu arbeiten. Das hat ja der Vorstand der Philharmoniker auch dann im Interview so ein bisschen entschuldigend gesagt. Ne? Sie schauen sich mal jetzt auch viele Dirigentinnen an und üben ja oder probieren ja schon. Aber naja, also wir werden noch warten müssen.
Ich glaube schon.
Ich wollte nochmal, wenn ich darf, zurückkommen auf dieses Thema eben. Es ist eigentlich tatsächlich eine Vorstandsposition, die du da inne hast. Ja. Also jetzt verglichen in der Wirtschaft, das ist eine Vorstandsposition. Mhm. Und wir wissen auch, dass Frauen generell eher zurückhaltend sind, wenn sie gefragt werden, ob sie in eine Vorstandsposition kommen wollen. Beziehungsweise haben wir gerade jetzt gelesen, auch, dass viele Frauen dann, wenn sie nominiert sind, nicht einmal die Periode eines Vorstandsmandats, das sind üblicherweise 5 Jahre, durchhalten. Nicht? Jetzt ein bisschen die Parallele zur Wirtschaft vielleicht herzustellen. Warum würdest du das sehen, dass das eben so schwierig ist, auch dass mehr Frauen jetzt als Dirigentinnen bekannt werden? Ich meine, es sind schon, du bist ja auch schon recht bekannt, es sind viele andere, wir haben in der Volksoper jetzt...
Es gibt jetzt schon.
Aber woran liegt es denn, oder könnte, anders gefragt, könnte es daran liegen, dass eben das tatsächlich so eine CEO-Position, eine Geschäftsführer, eine Vorstandsposition ist, die dann sich manche Frauen vielleicht nicht so zutrauen?
Es könnte sein, ja, das könnte sein. Es ist eine sehr große Verantwortung, natürlich. Das kann ja auch sein, aber das hat, glaube ich, auch mit jeder Einzelne zu tun. Es ist, ich fürchte, es ist keine Frage, die ich so allgemein antworten kann, weil es hat mit jeder Persönlichkeit zu tun. Es ist ja vielleicht an den Männern eher so, dass sie so oder so in einer Art oder in der anderen Art führen können und das auch schaffen. Und es gibt ja vielleicht auch Frauen, die denken, ich muss so und so sein zu führen und deswegen werde ich es nicht schaffen, weil ich das so nicht schaffe. Und dann muss ich mich umstellen. Das war für mich auch ein bisschen eine Frage, weil ich nicht so die eine, die herumkommandieren will. Und ich will halt eine Arbeit zusammen. Da muss man aber schon ein bisschen eine Autorität da sein.
Oh ja.
Und das kommt dann natürlich, da muss man alles wirklich so kalibrieren, dass genug Autorität da ist, aber trotzdem das eigene Charakter rauskommt und da bleibt, weil ich kann ja sowieso nicht eine andere Person werden. Deswegen ist, ja.
Schön, ja.
Schwierig. Seinen Werten treu bleiben, den Führungsstil finden, den persönlichen Respekt, Autorität.
Genau, und da muss man auch die Leute finden, die das annehmen können, weil es gibt ja im Orchester manchmal auch Musiker und Musikerinnen, auch nicht nur Männer, sondern auch Frauen, die es einfach nur nicht annehmen können und dann kommt das nicht durch und dann ist es alles umsonst. Das ist passiert auch.
Passiert auch.
Weil wenn man mit so vielen Leuten zu tun hat, dann ist immer die Gefahr da, dass jemand das nicht mag. Das passiert ja bei jeder Führungsposition. Ja. Aber wie man dann damit zurechtkommt und wie man versucht, dann trotzdem mit den Leuten zu tun zu haben, das ist ja die Schwierigkeit, denke ich.
Offensichtlich ist es dir aber gut gelungen bisher. Du hast ja auch neben deiner Tätigkeit, du hast dir uns erzählt, vorher warst du mal lange Zeit also freiberuflich tätig, aber jetzt ja auch bist du in der Volksoper hauptberuflich tätig. Dann hast du aber auch einen Verein gegründet und ein eigenes Orchester auch noch.
Genau.
Möchtest du uns darüber vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Das ist ja unglaublich viel. Dein Tag hat auch nur 24 Stunden, oder?
Ja, momentan schaffe ich, muss ich sagen, weniger Freiberufliches, was ich vorher geschafft habe, bevor ich fix in der Volksoper gewesen bin, und das ist nicht einmal ein Jahr her. Und jeden Moment ist eigentlich besetzt. Also jede Zeit ist besetzt mit Organisieren von eigenen Konzerte oder Opernaufführungen auch, weil ich auch Konzerte als Pianistin habe immer wieder. Und da muss man natürlich dafür proben. Für eine Opernaufführung muss man alles organisieren, obwohl eben für den Mozart-Automat haben wir ja schon einmal dreimal gespielt in den letzten 2, 3 Jahren inzwischen. Und wir organisieren das wieder für nächstes Jahr, also für die Ende dieses Jahres. Aber das ist wirklich, ich merke jetzt, wo ich eine fixe Anstellung habe, dass es wirklich, dass die Zeit fehlt. Es ist alles übervoll.
In der Volksoper, wie können wir uns da deinen Tag so vorstellen?
Das ist jeden Tag eigentlich ein bisschen anders. Und das mag ich sehr, weil ich habe immer gedacht, ich will nie angestellt sein, weil ich kann ja nicht ungefähr dieselbe Arbeit machen, jeden Tag dasselbe. Mhm. Und das ist in der Volksoper aber fast jeden Tag anders, weil wir parallel so viele Stücke haben. Wir haben immer Probe, eigentlich immer so am Wochenende, Vormittag und abends. Und dann gibt es auch noch Vorstellungen und das sind sehr viele Stücke parallel. Eben so, momentan sind 4 Stücke, die parallel laufen.
Wo du dirigierst.
Wo ich Proben dirigiere oder Maestra Suggeritrice bin.
Das
ist ja die zweite Dirigentin in der Bühne eigentlich bei der Vorstellung.
Ah ja.
Und auch Soufflöse, also auch für Text und Einsätze, also musikalisch und Text und für das verantwortlich bin, für die Vorstellung.
Volle Konzentration.
Ja, Wahnsinn. Das ist sehr, sehr intensiv, die Arbeit
spannend,
ist sehr intensiv. Und für die Proben bin ich auch dabei.
Okay. Vielleicht dürfen wir dich da auch unseren Hörern ein bisschen verlinken zu Vorstellungen, die du bringst. Das hatten wir ja auch noch nie, wäre was Neues, nicht? Dass wir den Internet-Link zu deinen Aktivitäten da unseren Hörerinnen bekannt machen dürfen.
Dann. Gerne.
Super.
Genau, dann kann man sich da umschauen. Ja, vielleicht machen wir mal ein bisschen den Schwenk zum Thema Finanzen. In unserem Podcast geht es ja vor allem auch darum, Frauen zu motivieren, zu bestärken, sich mit ihren eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, sich um die eigene Vorsorge zu kümmern. Wie ist denn deine Einstellung dazu? Was ist denn dir im Zusammenhang mit Geld besonders wichtig und auch beim Thema Vorsorge?
Ich muss jetzt ehrlich sagen, dass ich, wir haben das schon einmal gesagt, ich war ja freiberuflich bis vor weniger als einem Jahr und da habe ich wirklich ein bisschen kämpfen müssen, weil ich 2 Monate zum Beispiel voller Aufträge war und dann 2 Monate gar nichts los war. Ich habe immer parallel dazu unterrichtet. Und das ging dann irgendwie, aber jetzt fühle ich mich, was das betrifft, ein bisschen sicherer.
Mhm.
Was ich gemacht habe, das war in 2006, habe ich eine Eigentumswohnung gekauft, für die ich natürlich noch Kredit zahle, aber das ist immerhin eine Wertanlage.
Mhm. Ganz bestimmt.
Etwas, was man so als so definieren kann. Und das ist bis jetzt, muss ich sagen, meine einzige, weil das sind ja eben mit dem Freiberuflichsein war das nie einfach zu überleben. Ich muss ja natürlich auch sagen, dass ich lange studieren musste, weil das so Studium auch 6 Jahre lang war. Und da waren natürlich meine Eltern dafür zuständig und das muss ich auch sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass ich das machen durfte, weil das ist sonst wäre es nicht gegangen, weil auch im Studium war ich den ganzen Tag beschäftigt. Da konnte ich nicht, hätte ich nichts anderes parallel machen können.
Aber sicher eine kluge Entscheidung, dann offenbar doch in jungen Jahren eben eine Wohnung sich anzuschaffen. Außerdem in Wien, denke ich, hast du gesagt?
In Wien.
Was natürlich jetzt mit den Wertsteigerungen der letzten 10, 15 Jahre ein guter Griff
war. Das war damals eine gute Entscheidung, das denke ich mir jetzt auch heute, auch wenn ich sehe, wie die Preise in die Höhe steigen ohne Ende. Das ist dann etwas, was worauf ich mich freue, dass ich das gemacht habe.
Absolut, gute Entscheidung, kann man nur gratulieren. War weitsichtig und Kredit läuft, wird wahrscheinlich durch die Mieten großteils, die da reinkommen, abgedeckt. Nicht?
Genau.
Ist damit sicher ein schönes Investment.
Irgendwann wird das soweit sein.
Pension kommt ja noch nicht so bald.
Genau. Ja, und generell würdest du sagen, so das Thema Finanzen, Vermögensaufbau, ist das auch ein Thema, wo du sagst, du holst dir aktiv Informationen, vielleicht Finfluencer, Finfluencerinnen, ist das ein Begriff, der dir bekannt ist oder auch vielleicht in einem Umfeld?
Leider nicht. Ich muss sagen, ich kann heute die Gelegenheit nutzen, um mich dann zu informieren, weil ich habe nicht davon gehört und ich habe mich auch nicht diesbezüglich informiert. Vielleicht könnte es interessant sein, weil auch wenn ich denke, ich könnte etwas investieren, würde ich nicht wissen, wie und zu wem ich gehen soll und was ich damit tun könnte. Ich kenne mich überhaupt nicht aus.
Das ist ja dann auch immer der erste Schritt, sich mal die Informationen zu holen, sich da was zusammensuchen. Da ist ja auch bei uns im Podcast schon einiges an Informationen da. Und
genau,
ganz wichtig, zuerst verstehen und dann erst investieren.
Ja. Genau.
Ja, und auch danke dafür deine ehrliche, offene Antwort. Ich glaube, das geht nämlich sehr vielen Hörerinnen so und auch aus unserer Coaching- und Beratungstätigkeit wissen wir das, dass eben gerade dieser erste Schritt so schwer ist. Den hast du ja gemacht mit der Wohnung, und zwar ein großer Schritt sogar. Aber sonst, es sind halt auch die Informationsquellen vielseitig. Nicht alle sind seriös, oder viele sind auch nicht seriös, muss man sagen.
Und woher soll man wissen, was seriös ist
genau,
und was nicht?
Genau,
das ist
also
auch die Sache.
Wie gesagt, wir versuchen da mit unserem Podcast eben doch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und ich freue mich auf das,
das
du
ist super.
Auch
und
das heute sagst. Genau. Wie ist es eigentlich, sprecht ihr untereinander, jetzt unter Kollegen, Kolleginnen, auch über Geld?
Die Geldgespräche, die in der Luft sind, manchmal sind eher so Beschwerden über nicht ausreichende Gagen, muss ich sagen. Beschwerden oder einfach aus Neugier eher seltener. Mhm. Es kommt eher zu Gespräch, wenn etwas wirklich deutlich wenig bezahlt ist. Mhm. Dann spricht man darüber und dann sagt man vielleicht auch in dem Fall, ja, für die Produktion ist nicht viel da, man muss ja Verständnis haben, und wenn man Interesse hat, macht man das, und wenn man kein Interesse hat, macht man das nicht, eben weil es nicht gut bezahlt ist. Ich muss sagen, jetzt, aber nur jetzt kann ich entscheiden, ob ich etwas machen will, weil ich Freude habe für dieses Projekt und nicht, weil das mir was bringt, also geldmäßig. Vorher musste ich fast alles nehmen, weil ich sonst keine Aufträge gehabt habe in einem Monat. Dann habe ich ein viel zu wenig bezahltes Konzert gekriegt, das habe ich trotzdem gemacht. Das bespricht man halt.
Ja.
Nicht sehr. Es ist nicht das Tagesthema, ein Tagesthema.
Aber es ist wichtig,
das
nicht?
Das kommt schon, ja, natürlich.
Und dass man auch die Awareness hat. Und sind Gagen, weil im Unternehmen oder jetzt in der Wirtschaft ist ja so, Gehalt kann man verhandeln. Wie ist denn das eigentlich bei den Gagen? Ist das auch Verhandlungssache? Sind die grundsätzlich gleich? Oder wo?
Es gibt manchmal fixe Gagen, wo man gar nichts dagegen sagen kann oder wo man gar nicht verhandeln kann. Das bringt gar nichts. Und es gibt aber auch Projekte, wo man darüber sprechen kann oder sagen kann, schau, ich muss das eigentlich, weißt du, dass ich so viel zu tun habe, das und das und das, vielleicht könnte das ein bisschen höher sein. Ja, manchmal ist es verhandelbar, manchmal ist es fix und das war es auch, weil die meisten Projekte, auch die Opernprojekte, sind ja überhaupt sehr, sehr teuer an sich.
Die Produktionen jetzt.
Die Produktionen, ja. Und da gibt es so viele Leute, die mitarbeiten, und dann natürlich wird da gerechnet, wie viel haben wir für den und für den. Also das ist dann schwer zu verhandeln, aber
manchmal gelingt es. Und dann
manchmal
freut man
schon
sich umso mehr, nicht?
Ja, genau.
Das ist ja auch legitim.
Genau.
Ja, total spannend, und ich fände es wirklich schön, wenn wir mit diesem Interview heute, das wir mit dir gemacht haben, noch weitere Personen auch aus der Musikbranche dazu motivieren können, vielleicht unseren Podcast zu hören und sich auch mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen und auch offener vielleicht über Gagen, über Gehalt und das Thema auch Führungspositionen in dem Bereich zu sprechen. Hast du denn abschließend noch etwas, was du unseren Hörerinnen gerne mitgeben würdest?
Ich wusste schon, seitdem ich wirklich jung war, seitdem mein Kind war, was ich machen werde. Das ist oft nicht der Fall, dass es sich dann verwirklicht. Ich habe ja wirklich sehr daran geglaubt und ich habe es wirklich gewollt und ich habe alles Mögliche gemacht, damit es dann was wird. Bis ich dann zu einer selbstständigen Frau geworden bin, hat es auch wegen der Länge des Studiums gedauert, aber ich habe es geschafft. Also würde ich raten, wenn man etwas wirklich machen möchte und machen will, dann sollte man das einfach nur durchziehen.
Schöner Abschluss, oder? Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen.
So ist das perfekte Abschlusswort. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
Sehr gerne.
Und danke auch an die Hörerinnen. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Folge uns gern auf Spotify, auf Apple Podcast und hinterlasse uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Do 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 do.